Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich gesagt von Echte Mamas. Hier nehme ich euch mit in ehrliche, lustige und tiefe Gespräche mit tollen Gästen. Es geht um ernste, spannende und bewegende Themen, also um alles, was uns als Mamas, Frauen, Eltern oder einfach als Menschen beschäftigt, die Familie und das Leben lieben. Heute zu Gast, ihr Lieben, eine Frau, die meine Jugend auf jeden Fall so sehr begleitet hat, dass ich meinen ersten Hund nach ihr benannt habe. Yep. Es geht in dieser Folge mal wieder um so viele verschiedene Dinge. Es geht um ihr Buch Agent of Joy. Es geht darum, warum Freude für Frauen so viel mehr ist als gute Laune. Es geht um Wut als Wegweiser. Es geht um People-Pleasing. Es geht natürlich um Mutterschaft. Es geht um Erschöpfung, Körpergefühl, kleine Rituale und die Frage, was brauche ich eigentlich wirklich? Herzlich willkommen für euch, Milka Loff Fernandes.
Wuhu, ich bin so happy.
Ist Moderatorin, Speakerin und Autorin. Ihr Buch Agent of Joy ist am 10. Dezember 2025 erschienen und hat mich neben anderen positiven Anstößen wirklich, ich habe es ja auf 1,25 gehört, ich kenne deine Stimme eigentlich nur auf 1,25, das ist meinem schnellen Gehirn geschadet, zum Joggen gebracht. Ich habe dir heute Morgen schon geschrieben, ich bin 2 Kilometer gejoggt. Aber ey, schon 5 Tage in a row. 5 Tage, das hast du mir eingebüßt, voll geil.
Wow, geil.
Viele kennen dich, natürlich noch von Viva. Und für alle, die dich nicht von Viva kennen, kennt man dich, glaube ich, von jedes Jahr kommt doch die lustigsten und besten Szenen von Die versteckte Kamera. Ne? Und du hattest doch diesen phänomenalen Verarsche-Moment mit Habe Kerkeling und dieser Band, wie hießen die nochmal, Ripuli? Ich glaube, Ripuli.
Oh, Digga, das war... Aber weit vor Google, ne?
Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass... Ja, vor Google. Aber ich weiß noch, dass ich das geguckt habe, ey, und wir sind gestorben. Genau. Und das wird immer noch gezeigt, würde ich sagen, jedes Jahr für Jahr. Und jetzt bist du im Auftrag der Freude unterwegs und ich bin richtig Fan. Erste Stunde, Achtung, warte, ich bin so ein Fan, dass mein erster Hund, rate mal, wie der hieß.
Nicht Milka, oder?
Doch.
Nicht dein Ernst.
Doch, kein Scherz. Milka hieß mein erster Hund, ich schwöre. I swear.
Oh, first time in my life, fühle ich mich echt geehrt. Wie geil ist das?
Oh. Ja, ey, meine Mama kam, ich glaube, da war ich so, weiß ich gar nicht mehr, 16, da war ich schon älter. Ich weiß gar nicht, wann bist du, wie lange hast du bei Viva gearbeitet?
5, 6 Jahre, glaube ich. 98 bis 2004.
Mhm. Ja, auf jeden Fall war da warst du, ich glaube, da war das schon vorbei. Aber ich habe einfach auch den Namen, ich fand den Namen einfach so geil. Milka fand ich einfach mega.
Der hat bestimmt kein Stück gehört, oder? Oder doch?
Der Hund, der geht, naja, war schon ein kleiner Frechter, aber er war joyful. Also hat gepasst. Okay, meine Liebe, ehrlich gesagt. Haben wir Frauen verlernt, echte Freude zu spüren, weil wir so sehr damit beschäftigt sind, zu funktionieren?
Ich glaube, wir haben verlernt, echte Freude zu spüren, weil wir so sehr gelernt haben, uns nicht mehr zu spüren. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das Dilemma des Lebens in einem weiblich oder weiblich gelesenen Körper, dass man ganz viele so Mikroaggressionen quasi ausgesetzt ist durch, weiß ich nicht, äußere Bewertungen, durch Vorgaben, wie man zu sein hat, wie man nicht zu sein hat. Das lernen wir von klein auf und dabei verlernen wir einfach, was es bedeutet, einem Gefühl nachzugehen. Ich nehme immer am liebsten das Ding vom Essen, alleine beim Essen. Mhm. Ich weiß noch, das erste Mal, dass ich mir nicht erlaubt habe, Sahne zu essen, da muss ich irgendwie so 4 oder 5 gewesen sein, weil Tante Reisle meinte, von Sahne wird man dick. Ja, ja. Daraufhin habe ich ewig lang, wirklich ewig lang, Sahne nicht mehr angerührt. Ob ich sie mochte oder nicht, kann ich rückblickend nicht sagen. Ich weiß heute, dass ich Sahne auf einem Apfelkuchen extrem geil finde. Sahne auf Eis, ja. Spaghetti-Eis mit Sahne. Leute,
richtig
nice.
Ja.
Sahne ist eine Schirse. Ja. Aber ich habe es mir damals einfach nicht erlaubt, weil ich wollte natürlich nicht dick werden, weil ich habe verstanden, dass was Reisle mit dick konnotiert hat, das war schlecht. So. Mhm. Das heißt, weil wir nicht schlecht sein wollen oder nicht unangemessen für unsere Umgebung, weil wir dazugehören wollen, gönnen wir uns ganz viele Sachen nicht. Und das führt auch oft dazu, dass wir uns Freude nicht gönnen. Und das ist so traurig eigentlich. Deswegen glaube ich auch, dass man mittlerweile dann irgendwann in so einem gewissen Alter die Kapazität gar nicht mehr hat, um überhaupt zu wissen, ja, worüber freue ich mich eigentlich? Weil als ich meine Mutter gefragt habe, ne, meine Mutter ist heute 88, die hat mich recht spät bekommen. In ihrem Leben hat sie sich einfach extrem viel gekümmert. Auch nicht, die hat auch coole Sachen gemacht, die hat auch viele Sachen gemacht, die sie einfach so machen wollte. Aber am Ende, vor allen Dingen am Ende ihres Lebens, ab dem Punkt, dass sie Kinder bekommen hat, hat sie sich im Wesentlichen gekümmert. Um mich, um meinen Bruder und dann später um meinen Vater, der dement war und herzkrank. Über 20 Jahre seines späteren Lebens. So, das heißt, sie war die ganze Zeit mit dem dann zusammen. Dann ist der irgendwann gestorben und dann war die Frage, was will... Ja, genau. Und dann wollte sie reflexartig sich um meine Kinder kümmern. Naja, dann meinte ich so, Mama, du bist jetzt 80, so, das ist nice, aber ganz oft ist es so, dass meine Kinder sich um dich kümmern. Also ich würde meine Kinder jetzt nicht unbedingt mit dir alleine zu Hause lassen, weil, you know, das könnte alles passieren. So. Nicht, dass sie denen irgendwas antun würde, aber was ist, wenn ihr was passiert? Dann sind die kleinen Kinder da mit ihr. Das heißt, das ging dann auch nicht mehr so. Und dann meinte ich so, weißt du was, aber das ist doch gar nicht schlimm. Das ist doch jetzt die Zeit, dass du dich fragen kannst, was will ich eigentlich? Was macht mir Spaß? Wie habe ich mir mein Leben vorgestellt? Fun Fact, it turns out, hat sie nie. Sie hat sich ihr Leben nie vorgestellt.
Krass.
Und das war für mich so traurig. Da habe ich gedacht, boah, das ist hart. Das ist wirklich hart. Das möchte ich nicht erleben. Diesen Fehler möchte ich nicht begehen. Und das war für mich so ein Beweis dafür, dass wir Frauen uns über vieles definieren, über viele, viele Rollen, schon von Kindesbeinen an, aber niemals über die Rolle der Frauen. Und das bricht dann auf, spätestens wenn die Hormone zusammenbrechen, was sie ja nicht tun, aber wenn wir so in die Perimenopause kommen, wird das so kleinbunt und komisch, weil dann haben wir nämlich nicht mehr den hormonellen Buffer, der das Ganze so ein bisschen lahmlegt, ne? Also der verhindert, dass wir das hinterfragen. Und wenn wir das hinterfragen, dann beginnen viele Frauen oft ihr ganzes Leben zu hinterfragen oder sich überhaupt zu fragen, warum sie am Leben sind. Und tatsächlich ist es so, dass so zwischen 45 und 55 sind Frauen noch einmal ganz besonders anfällig für Depressionen und auch für Suizid. Und das, da sehe ich eine große Gefahr. Und ich glaube, dass man, dass darin aber auch gleichzeitig eine Chance liegt, wenn wir unsere Aufmerksamkeit richtig lenken und uns die richtigen Fragen stellen. Und darum geht es ja auch in diesem Buch.
Boah, Alter, du hast mich jetzt voll gekriegt, ey. Weil ich finde es echt traurig. Ich habe gerade so an meine Oma gedacht. Also meine Mama ist noch jünger als deine Mama. Die ist erst irgendwie Anfang 60, 62, 63. Und ich glaube, die hat schon mehr drüber nachgedacht. Aber wenn ich dran denke, so meine Oma zum Beispiel, also die ist auch einfach, man hat das gemacht, was man machen sollte, ne? Aber ich habe auch mal das Gefühl, dass Frauen irgendwie unter anderen Bedingungen groß werden, beziehungsweise unter anderen, da wird mehr aufgepasst, dass du dich bloß nicht zu viel freust, so ungefähr. Und wenn man sich zu viel freut oder wenn man zu fröhlich ist oder wenn man zu laut ist und so, dann kriegt es immer sofort die Überschrift, ja, die ist irgendwie ein bisschen komisch, die ist ein bisschen crazy, weißt du? Weil ich glaube auch nicht, dass... Ich weiß nicht, also ich weiß ja nicht, wie alt sind deine Kids eigentlich?
Die sind 9 und 13.
Ah, okay. Und meine sind ja 10 und jetzt fast 8. Und ich merke schon in deren Freundinnenkreis, sag ich jetzt mal, ja, da sind schon viele Mädels, die das, glaube ich, schon viel früher gehört haben, dass sie sich halt nicht zu laut freuen sollen und dass sie überhaupt nicht sowieso generell nicht so laut sein sollen und so. Und die dann mit Kindern, die vielleicht sowas nicht so oft gehört haben, wahrscheinlich wie deine oder meine jetzt auch nicht, die richtig erschrocken sind über so freie Mädels, weißt du? Und ich finde, manchmal ist Freude ja auch für andere total anstrengend, muss ich schon sagen. Weißt du, kennst du das, wenn deine Kinder so voller Freude sind und mega durchdrehen und so
und du denkst irgendwie nur so, Alter, ich habe gerade gar keine Zeit dafür, ich muss mich konzentrieren. Und dann fällt einem schnell so ein Satz raus. Und ich glaube, das ist früher noch viel mehr gesagt worden. Wahrscheinlich passen wir da besser auf. Aber dieses, nicht so laut, jetzt nicht, geh mal weg. Oder die gesellschaftlichen Normen, so, du darfst nicht zu dick werden. Ich glaube, das hat sich schon ein bisschen verändert, aber ich verstehe es total, was du sagst. Und dann, ich fand ja mega spannend in deinem Buch die Verbindung zwischen Freude und Wut, ne? War das auch die Nummer mit Hestia, mit dieser griechischen, mit dieser Göttin?
Ja.
Ja, das fand ich ganz spannend. Passt ja vielleicht auch dann in die Phase ab 40, 45, dass die Wut darauf, über diese Enttäuschung, dass man das nie durfte, dass das wie so eine... Also ich habe das so empfunden, wie als wäre das so eine Vorbotin oder so eine Beschützerin, die dir sagt, ey, deine Wut sagt, Alter, deine Freude kommt zu kurz. Passt das irgendwie zusammen? Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du super verstanden. Also ich finde ja auch, dass wir uns als Frau ganz viele Gefühle nicht erlauben. Gar nicht mal nur als Frau. Aber ich spreche jetzt zu Frauen. Ich habe mich auch entschlossen, irgendwie dieses Buch für Frauen zu schreiben. So, als Frauen, manche Gefühle sind... kommod, ja, die sind okay für die Gesellschaft und manche Gefühle haben wir gelernt zu rationalisieren und beziehungsweise zu, genau, also die haben wir gelernt so ein bisschen auch in Schach zu halten. Wut ist vor allen Dingen für Frauen eine davon. Es gibt genügend Bücher dazu über diese weibliche Wut, alle spannend. Und ich finde, man sollte sich mit weiblicher Wut wirklich auseinandersetzen, vor allen Dingen, wenn man viel davon hat. So. Irgendwann ist mir da dann die, also ich weiß nicht warum, aber ich habe mich, ich habe so einen komischen, ja, so Fetisch mit griechischen und römischen Gottheiten. Es kommt aber vielleicht auch daher, dass ich irgendwie Lateiner war in der Schule und das auch viel durchgenommen habe. Und irgendwann in letzter Zeit dachte ich so, du musst das irgendwie mal wieder durchlesen. Meine Tochter fand das auch total spannend und dann haben wir das irgendwie ein bisschen gelesen und je länger ich da durchgelesen habe, also je länger ich da durchgegangen bin, desto entrüsteter war ich. Ich so, what the fuck, kill Zeus? Das Römische Reich ist nie gefallen, wir haben es nur neu benannt. Aber eigentlich ist das komplette patriarchale System ist, der Zirkus, den wir beschrieben sehen im Olympus, ja, also im Olymp. Und das war so Augen öffnen. Ich kann nur jedem empfehlen, sich da einmal kurz reinzufuchsen. Das ist total interessant, weil das Spannendste daran ist, dass alle Frauen nervig sind. So. Nehmen wir Metis. Ja? Metis wird irgendwann mal geschluckt und sitzt beim Zeus im Kopf und macht ihm Kopfschmerzen. Metis, die Göttin der Weisheit. So, also nur das. Hestia ist die Göttin des Herdfeuers, Feuers, eine Schwester von Zeus. Und die haben sehr schnell, sehr laut und sehr deutlich gesagt, dass sie keinen Mann in ihrer Nähe duldet. Ja? Und weil Zeus irgendwann gesehen hat, dass ohne dieses Herdfeuer wird es sehr schwer mit dem Ruling of an Empire, hat er das einfach so... Naja, nicht einfach so, aber hat er das akzeptiert? So. Und dann dachte ich, also, und es gibt so viele so kleine, und nehmen wir alleine Hera, ja? Hera, die nervigste Ehefrau der Welt. In Anführungsstrichen, weil eigentlich ist sie auch einfach nur vernünftig, weil der Typ, der war ein verdammter Schürzenjäger. Und ist komplett kindischer, verdammter Schürzenjäger. Und, dem gehört eigentlich nur in den Arsch getreten. Dass die sich allerdings immer wieder gegen die Frauen gerichtet hat, das ist diese patriarchale, diese männliche Erzählung, von der ich nicht glauben kann und will, dass die so wahr ist. Weißt du? Und die macht es dem natürlich dann auch wieder einfach. Aber wir schweifen ab. Also ich hab irgendwann gedacht, weißt du was, diese Wut, ne? Also die... kann so beides sein. Die kann natürlich alles zerstören und das denken wir immer. In dem Moment, wo ich meiner Wut freien Lauf lasse, dann mache ich alles kaputt, was mir wichtig ist. Die kann allerdings auch wie so ein Feuer nährend sein und das anfeuern, wovon ich mehr brauche. Und das, in dieser Wut kann ganz viel köcheln, wo ich quasi mich dann von ernähren kann. Und manchmal verbrennt sie halt auch die, genau die Sachen, die verbrannt werden müssen. So, ne? Also ja. Nämlich falsche Scham oder Etikette, die nicht mehr stimmig sind und.
Voll.
Und
das sind, oder nicht gesetzte Grenzen, dass du irgendwann sagst, Alter, bis hier und genau, nicht weiter, stopp, genau. Jetzt einfach stopp.
Und ich habe total gelernt, dass in dem Moment, wo auch nur der kleinste Funke von Wut hochkommt, oder like, ich, mittlerweile ist ja gar keine Wut mehr, sondern es ist einfach dieses Annoyance, weißt du, ich bin so genervt. Mhm. Weißt du? Wenn ich genervt bin, weiß ich ganz genau, it's not right. Es nervt mich, ja. Ich werde zickig. Das muss damit zu tun haben, dass ich das echt scheiße finde. So don't do it.
Ja.
Weißt du? Ich bin raus. Danke.
Ja.
Und das ist so interessant, weil ich, seitdem ich das nicht mehr so, so, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also ich mache da jetzt keinen, ich schiebe mir selbst nicht mehr den Riegel davor. So. Und seitdem ich das nicht mehr, ich meine, ich bin... Ich bin schrecklich, also ich bin schrecklich. Die Männer hassen mich.
Ja, kenne ich, aber.
Aber auf der anderen Seite merke ich, ich bin.
Ach Mann, ist doch froh, ey, ist doch voll geil, wenn die Männer dich hassen, hast du eigentlich alles
richtig. Ja, ich weiß aber auch, also ich komme wirklich in Räume und entweder du liebst mich oder du hasst mich. Das Geile ist, aber da, wo man mich hasst, weiß ich ganz genau, bin ich eh nicht richtig. Weißt du? Da zeige ich denen einfach nur den Spiegel vor und sage, ach, guck mal, Leute, das ist alles Kacke hier. Das ist nichts, wo man sich wohlfühlen kann. Weißt du? Und noch nicht mal nur ich, die meisten anderen Leute fühlen sich auch nicht wohl, aber ich habe echt oft einen großen Grund oder einen guten Grund und eine große Sensibilität für solche Geschichten. Naja, ich finde es auf jeden Fall, ich finde es sehr, sehr lustig und ich mag mich eigentlich nur jetzt mehr als vorher. Ich lach mich halt auch oft immer.
Ja, aber ist doch voll geil. Aber ist doch voll geil, dass du jetzt halt so, ich meine, dieses People-Pleasing, ey, das ist ja auch so eine antrainierte Scheiße, wo man aber eigentlich ja Angst davor hat. Also zumindest geht es mir so. Ich habe auch People-Pleasing gelernt und bin auch noch so. Und habe mir so antrainiert, dass ich halt Angst davor habe, dass halt eine krasse Reaktion von jemand anderem kommen kann und der oder die mich dann nicht mag. Und dann muss ich darauf reagieren. Es ist, also ich habe, für mich ist es einfacher, weil geschulter, mich einfach darauf einzustellen und zu sagen, ja, nee, alles klar, kein Problem. Weißt du? Und dann ist ja, bin ich ja froh, wenn jemand kommt wie du, die sagt, warte mal kurz, fandest du es okay? Weil das war nicht okay, was der da gesagt hat oder so, ne? Oder die dann halt die Rolle einnimmt, dass ja, dann hasst mich halt, ey, findet mich halt scheiße, aber ich hab's halt bei, ich hab's Kind beim Namen genannt, so, weißt du? Aber wo ist der Weg, das fand ich ganz cool, von Wut zu Joy?
Weißt du? Naja, da wo deine Wut ist, ist deine Freude meistens nicht, ne?
Und dann, also, ja, das stimmt ist, eben, genau.
Ja. Also das ist eigentlich irgendwie dieses der neue von mir definierte Luxus, so, ne? Also das zu sagen, hey, weißt du, ich werde darauf wütend. Also ich glaube, in erster Linie geht es darum, alle Emotionen, so wie sie sind, für sich zu sehen und richtig einzuordnen. So, das zu lernen ist emotionale Kompetenz, so, ne? Also da ein Wissen über sich selbst zu generieren und sich anzutrainieren und sich auch zu trauen, dorthin zu schauen. Und meistens sagen uns unsere Gefühle ganz genau, was wir machen müssen und was nicht. So. Und mit müssen, weil niemand muss müssen, meine ich gar nicht mal so im Sinne von dieser Zwang. Aber wir haben eine ganz klare innere Neigung zu unserer Freude. Und jedes Mal, wenn wir sie uns verbieten, verbiegen wir auch uns selbst. Damit aufzuhören, ist leider nicht so einfach, weil wir, dadurch, dass wir so lange so verbogen gewesen sind, in dem Pleasant-Sein, also darin, dass wir angenehm sind für andere, auch eine gewisse Sicherheit spüren.
Ja, ja, klar.
Wenn wir jetzt allerdings, aber wir merken, dass diese Sicherheit auf Kosten unserer eigenen Mental Sanity geht, auf Kosten unserer eigenen Gesundheit, auf Kosten unserer Freude, so, auf Kosten unseres Selbstwerts, auf Kosten unserer Grenzen und so weiter und so fort. Und wir merken, dass uns letztlich dieses sich verbiegen maximal erschöpft. Wie hören wir damit auf? Indem wir aufhören, uns zu verbiegen. Wie schaffen wir das, uns zu trauen? Indem wir viele kleine Dinge machen, die anders sind. So. Und uns mit uns selbst und unserer Freude anfreunden. Ich glaube, das ist das komplette Narrativ. So.
Wahrscheinlich ist es das, ja. Zu sagen, hey, meine Freude ist cool. Also nicht mehr, weil du vorher diese Freude war ja oft konnotiert mit, oh, Freude, irgendwas, ich habe jetzt bestimmt irgendwas falsch gemacht, ich bin zu weit drüber getreten oder ich habe was Falsches gegessen, Hilfe, mir geht's zu gut, so ungefähr. Aber nee, genau danach zu seeken, ne? Immer zu sagen, okay, ey, genau danach suche ich eigentlich. Aber es ist, und kurz dieses unangenehme Gefühl zu haben von, bin ich jetzt einfach nur froh? Oh mein Gott, weißt du?
Ja.
Dann zu denken, ja, genau, ich bin jetzt einfach kurz mega joyful, ey.
Und cool. Was genau, aber ohne, also ich rede, weil das Ding ist, ich meine, ich komme selber auch aus, also ich bringe selbst auch eine Depressionsgeschichte mit, ne? Also dieses, was ich meine mit Freude, das ist nicht dieses Toxic Positivity, nicht dieses Feel-Good-Content, mach's dir schön oder sonst irgendetwas, das meine ich gar nicht. Ich meine echt so eine extreme oder beziehungsweise so eine ernsthafte Gegenposition dazu, zu einer Ökonomie, die uns erschöpft, zu einem System, das uns klein hält. Und ich glaube, dass es ganz besonders für Frauen total wichtig ist, dass zu verstehen, dass diese Freude keine Oberflächlichkeit ist oder nicht einfach nur gut ist für den Instagram-Content, eine Geschichte und so weiter und so fort, sondern dass uns genau diese Freude, also diese persönliche Freude, wappnet gegen Krisen, gegen Krankheit, gegen Leistungsdruck, gegen Selbstverlust, gegen all diese Sachen und deswegen so politisch ist. Ne? Also deswegen, Frauen, die sich freuen, werden die Menschen sein, die die Welt grundsätzlich verändern. Weil ich glaube, dass nur Frauen dieses Gefühl der Freude, wenn sie es denn finden, auch halten können, egal was im Außen passiert. Und dass wir dadurch quasi zeigen, also so gelebte Beispiele dafür sind, wie ein sinnvoller Widerstand gegen schädliche Narrative im persönlichen Leben aussehen kann, ohne dass man dabei die ganze Welt verändert. Weil, you know, to be honest, wir haben gerade da am Anfang noch darüber gesprochen, wir haben für so einen Scheiß keine Zeit. Weißt du? Aber wir brauchen dieses persönliche Beispiel. Und das ist diese menschliche Revolution, von der ich gerne spreche. Also, ne? Dass wir uns selbst verändern und dadurch unsere Umgebung verändern.
Klingt mega, ey. Let's do it. Ich fand's ja cool, also ich fand's ganz spannend, deswegen habe ich das mit dem Joggen auch so ein bisschen angefangen, weil ich das Gefühl hatte, dass in deinem Buch auch viel so der Bezug zum Körper kam, ne? Also du hast ja oft darüber gesprochen, auch mehrere Male, dann warst du wieder verletzt und dann hast du wieder angefangen und dann hast du dir überlegt, okay, ich laufe jetzt einen Marathon und auch geschrieben so, ey, why, warum, what the fuck, warum mache ich das jetzt, scheiße? Okay, aber ich tue es jetzt, ich habe es mir jetzt zum Ziel gesetzt, irgendwie scheint es ja irgendwas in mir sagt, das muss es jetzt sein. Meinst du, dass man vielleicht, wenn man, ich sag mal, mit dem Kopf so feststeckt, weißt du, dass man vielleicht über den Körper so einen einfacheren Weg zur Freude finden kann, weil einfach durch Bewegung, Sport, kleine Ziele, die du erreicht hast, gewisse Hormone ausgeschüttet werden, die der Freude schon sehr ähnlich sind? Weißt du?
Unbedingt. Also für mich, ich glaube nicht, dass man Marathon laufen muss, ne? Also das.
Nee, ich auch nicht. Ich werde es nicht tun.
Genau. Also das ist.
Aber du hast es gemacht.
Ich habe es geschafft. Es ist auch sehr geil. Aber weißt du, worum es darum ging? Es ging nicht um Marathon. Es ging um dieses Versprechen, weißt du?
Ja.
Es ging darum, sich selbst etwas zu versprechen und dieses Versprechen einzuhalten. Weil ich glaube, dass dieser Akt Selbstvertrauen generiert. Jedes Mal, wo du ein Versprechen dir selbst gibst und es einhältst, wo du dir selbst zeigst, dass du verlässlich bist, wächst dein Selbstvertrauen. Und das war das einzige Ziel. Da hätte ich auch was ganz anderes machen können, aber witzigerweise war tatsächlich ein Marathon für mich am zugänglichsten. Und in dem Moment hat es einfach Sinn gemacht. Das ist das eine. Und das andere ist, seinen Körper, seinen eigenen Körper wirklich kennenzulernen. Jetzt zum Beispiel ist es so, ich meine, ich hatte gerade eine Blasenentzündung vor einer Woche. Ich müsste jetzt am diesem Wochenende, am Sonntag, einen Halbmarathon laufen. Normalerweise sind Halbmarathon, es ist für mich kein Problem. Ich merke aber, dass mein ganzer Körper erschöpft ist. So. Und eigentlich was ganz anderes will. Das kann ich merken, weil ich jetzt mittlerweile einen guten Weg gefunden habe, mich mit meinem Körper zu unterhalten. Ich merke das, es sind sehr subtile, kleine Zeichen, die er mir gibt. Also zum Beispiel, wenn ich anfange und du sagst, du bist heute 2 Kilometer gelaufen, ich so, hey, you know, geil. Das ist schon richtig, richtig gut. Ich merke so, laufe 10 Minuten. Und dann ist mein Puls irgendwie schon richtig weit oben. Und dann denke ich schon, nee, also eigentlich will ich das nicht. Und gehe einfach. Ja. Was ich früher gemacht hätte, wäre einfach durchgezogen. Ich hätte einfach, wäre weitergelaufen und wäre 16 Kilometer locker so gelaufen. Und hätte mich dann gewundert, dass ich dass ich ausgebrannt bin, ausgemergelt, dass ich die ganze Zeit müde bin. Und das mache ich heute nicht mehr, sondern ich laufe, damit es mir gut tut. Und Sachen zu tun, die einem gut tun. Und das können auch unter anderem unangenehme Sachen sein. Das kann vielleicht auch, weiß ich nicht, Krafttraining sein, das kann Boxen sein, was auch immer man braucht. Aber Sachen zu tun, wo man denkt, ach, das ist jetzt vielleicht temporär gerade ein bisschen unangenehm, aber es tut mir gut, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und das ist die eigentliche Übung. Also es geht gar nicht darum, dass man Sport macht, es geht darum, dass man sich regelmäßig anfängt, die Frage zu stellen, was brauche ich gerade und dem nachgibt. So. Also die so gut wie man nur irgendwie kann, diese Frage so gut wie man nur irgendwie kann zu beantworten. Und das ist unglaublich spannend, wenn du das machst. Das ist echt geil.
Ja, das glaube ich sofort. Also bei mir war das nämlich so, ich finde mit dem Joggen, ich finde es immer cool, immer wenn ich Leute sehe und die joggen, denke ich so, wie geil, ey, die laufen einfach los. Weißt du, es ist ja auch wirklich dieses Fitnessstudio zum Beispiel, empfinde ich immer als so ein Akt. So, du packst deine scheiß Tasche, dann setzt du dich in deine Karre oder in dein Fahrrad, auf dem Fahrrad, meinetwegen, das ist ja noch cool, oder so wie du dahin joggen konntest oder so. Aber irgendwie ist dieses Einschippen, alles ist so mühsam, weißt du? Und beim Joggen ziehst du ja einfach die Schuhe an oder meinetwegen lass es schnelles Gehen sein oder so. Du ziehst deine Schuhe an, gehst raus und dann gehst halt einfach los. Und dann gehst halt mal schneller oder langsamer. Und ich dachte immer, das ist mega cool, aber ich kann es nicht. Ich glaube, wirklich die Motivation dahinter ist die wichtige, ne? Genau wie du sagst, halt, okay, will ich jetzt dünn werden? Weil das war natürlich immer auch mein Ansatz. Ich dachte, okay, wenn ich jeden Tag joggen gehe, dann wiege ich bestimmt in einer Woche 5 Kilo weniger oder die Hose zwickelt nicht oder keine Ahnung was. Aber jetzt ist die Motivation eine ganz andere. Es geht einfach nur darum, weil ich merke, wenn ich morgens, ey, und wie gesagt, wenn es nur 2,5, 3 Kilometer, whatever, aber ich fühle mich danach besser. Es geht ums Gefühl.
Genau.
Wie ich mich fühle danach.
Genau, genau. Und ich finde es auch so bescheuert, irgendwie zu sagen, oh, ich gehe raus und ich muss 5 Kilometer schaffen. Wir sagen das, total bescheuert. Und es ist auch viel einfacher. Ja, halt also, irgendwie. Also wirklich, manchmal gehe ich raus und will nur 7 Minuten laufen. So.
Ja.
Und also gehe wirklich und dann merke ich, oh, ich laufe 7 Minuten, oh, jetzt könnte ich aber auch noch, mach noch ein Pillen, mach noch ein paar, mach die 10 fertig. Und dann werden es 15. Ja, weißt du? Und dann aber da geht es einfach nur darum, dass du einfach rausgehst und dich bewegst und anfängst, das zu genießen. Ich meine,
ist ja auch so ein kindlicher Joy, weißt du, finde ich jetzt, was? Fällt mir gerade ein. Shit. Kinder sind ja auch so, die stehen dann auf einmal auf und dann rennen die irgendwie rum oder klettern irgendwo hoch oder keine Ahnung.
Weißt du? Es war, ich habe mal was gehört und das war so, es war unglaublich interessant. Da haben sie so eine Studie gemacht mit Frauen, die mit Putzfrauen im Hotel.
Ja.
Und die haben sie gefragt, was die denken, wie viel Sport sie machen. Und sie so, ja, viel zu wenig Sport, also ich mache keinen Sport am Tag, bla bla bla. Aber die waren die ganze Zeit irgendwo in Las Vegas im Hotel unterwegs und haben diese Zimmer gereinigt. So. Und dann haben sie den Heartrate, also die ganzen Monitore rumgemacht. Und haben den dann irgendwann, also haben das sich so angeguckt, haben gesagt, naja, diese Frauen, die sind genauso aktiv wie jetzt wir, wenn wir 2 Stunden ins Fitnessstudio gehen, irgendwie jeden Tag. Die machen jeden Tag Sport. Und dann haben sie das diesen Frauen gesagt. So, wie viel Sport sie eigentlich effektiv machen. Daraufhin sind diese Frauen zur Arbeit gegangen mit dem Gedanken, ich mache jetzt Sport. So.
Ja.
Und sind mit diesen Gedanken so viel gesünder geworden. Also alleine nur dadurch, dass deren, und das, ich hasse dieses Wort, deren Mindset sich geändert hat quasi, hat deren Gesundheit, ne, also dieses komplette Gefühl von, wie geht es mir, und deren Ernährung hat sich verändert und so weiter und so fort. Also sie haben sich plötzlich ganz anders um sich selbst gekümmert. Die Moral von der Geschichte ist dann doch, dass wir aufhören sollten zu denken, ich mache zu wenig, mit mir stimmt irgendetwas grundsätzlich nicht, meine Erschöpfung ist nur privat und so weiter und so fort, und mein Zustand ist so, weil ich persönlich versagt habe, ich mache und ich leiste in meinem Alltag richtig viel und ich behandle mich jetzt so, als wäre das so. Weißt du? Und ich behandle mich jetzt so gut wie eine Leistungs-, ne? Also ich würdige quasi das, was ich tue, dadurch, dass ich mich entsprechend behandle. Und das macht so viel aus, quasi in dem, wie wir uns selbst zuwenden. So. Und in dem auch, wie wir Freude in unser Leben einladen.
Ja, voll. Voll. Wie offen bin ich dafür? Ja, ich meine, das ist aber auch manchmal jetzt, um mal so den Schwung zu Familie und Kindern zu bekommen, kennst du ja auch, mit Kindern, dann hast du so einen krass vollen Alltag. Ich habe jetzt seit kurzem oder seit 2-3 Monaten so einen Ring, der mir dann immer sagt, hey, so und so viel hast du heute gemacht und so. Und jeden Tag sagt er mir, und meine Kinder sind ja gar nicht mehr so mini klein, die sind ja schon keine Kleinkinder mehr, wo man eigentlich ja das Gefühl hat, abends, ey, habe ich eigentlich gesessen? Ich glaube nicht. Und trotzdem sagt er mir immer, sieh mal zu, dass du mehr Pausen einrichtest. Also ich mache einfach keine, ich glaube gerade als Mom, ey, du machst einfach keine Pause. Du stehst auf und dann bam, und dann machst du. Und am Ende hast du gemerkt, fuck, ich habe halt einfach gar keine Pause gemacht. Und dass man dann keinen Zugang mehr zu seinem Körper kriegt oder zu sich selbst überhaupt, ist ja no wonder. Weißt du, was ich meine?
Das ist krass.
Also was gibt's da, was sind so einfache Wege, weil du sprichst ja von Joyful Rituals, ne? In deinem Buch. Da hast du ja, das sind ja immer quasi so nach Abschnitten kommt immer so ein Joyful Ritual. Mhm. Kannst du irgendwie mal eins erzählen, was man so vielleicht als Mama in der Tasche haben könnte, was so ein ganz schnelles? Mhm.
Ja. Also ich glaube, bevor ich das tue, dann muss ich irgendwie noch einmal das ganz klarstellen, ne? Der eigentliche Ausweg aus dieser Erschöpfung, die wir haben, ist nicht die bessere Optimierung. Also nicht noch ein Ritual, nicht noch mehr Dings. Darum geht es gar nicht. Da geht es um Selbstführung. Da geht es genau darum, was deine Uhr dich schon gesagt hat, also dein Ring dir da schon gesagt hat. You know, chill a bit. Der Punkt ist aber, dass wir als Frauen gar nicht mal im Einklang mit uns selber leben, sondern im Dauerabgleich mit den Erwartungen von außen. Wir checken die ganze Zeit intuitiv schon, was wird gebraucht, was wird erwartet, was muss ich wo auffangen, was darf ich bitte nicht fallen lassen, weil sonst, you know, es brennt die Hütte. Und ich glaube, dass das Prinzip Selbstführung in dem Augenblick bedeutet, dass wir aussteigen aus dieser Fremdsteuerung, der wir zugrunde liegen, dass wir diese Muster erkennen und sehen, hey, das ist jetzt, hier erfülle ich eine Erwartung von außen und das will ich. So, ne? Also darin liegt die Handlungsfähigkeit. Deswegen, ich kann jetzt natürlich irgendwelche Rituale hier auch wieder an die Hand geben. Of course, I'm glad, mache ich gerne gleich. Aber zunächst einmal steht immer die Frage, was will und was brauche ich? Wenn ich also gleich sage, also Ritual, ich in dem Buch, das steht gar nicht, oh, das steht gar nicht im Buch, ist aber an dieser Stelle wirklich geil. Als Ritual empfehle ich, sich mindestens 1 Minute auf den Boden zu legen.
Ja. Boom. bleib liegen. Boah, eine Minute ist richtig lang.
Eine Minute ist richtig lang. Ich glaube, ja, und das ist wirklich, also eigentlich sind besser 7 Minuten. Schlaf ein. Leg dich einfach auf den Boden. In deiner Wohnung, draußen, ins Gras, im Garten, im Park, egal was. Leg dich, vor allen Dingen dann, wenn du echt nicht mehr kannst, wenn du merkst, mein Gott, mir schwirrt der Kopf. Ich brauche eine Pause. Leg dich auf den Boden. Das ist das Erdenste, was es gibt. So. Und ja, das ist richtig gut. Also ich mag das, ich liebe das. Ich merke auch manchmal, ich fliege innerlich und dann lege ich mich auf den Boden und atme aus. So. Ja. And that's it. Das ist das Ritual. Das ist
so richtig Nervensystem regulieren, Atmung, Herz. Ja.
Nicht mehr links. Das ist das ganze Ding. So. Und dann irgendwie zu verstehen, dass wenn ich gerade wirklich überlastet bin, wenn ich gerade, wenn alles zu viel ist, wenn mir, wenn ich das Gefühl habe, dass meine ganzen Gliedmaße wegfliegen und ich gar nicht mehr zum Atmen komme, egal wie viel Yoga ich mache, dann darf ich das ernst nehmen. Dann ist das gerade ein ernstzunehmendes Zeichen meines Körpers dafür, dass es zu viel ist. Und es ist nicht zu viel, weil ich zu schwach bin. Es ist zu viel, weil wir als Frauen nicht gar nicht mal so high performen. Frauen sind per se, ich kenne kaum eine Frau, die keine High Performerin ist. Nein, wir sind Überperformer. So. Uns wird ein bisschen zu viel abverlangt, irgendwie gerade. Wir kompensieren spätestens seit Corona auch sehr, sehr offensichtlich too much für Sachen, die nicht unsere Schuld sind. Und das ist witzigerweise auch ein bisschen, also eine der traumatischsten Erfahrungen, die man so haben kann. Weißt du, so, du kannst nichts ändern, du bist da drin und du musst aber drin bleiben in dieser Situation. Not cool. So.
Nee, genau, das ist nämlich das Ding, auch gerade so mit Kita und so, ne, was wir vorhin hatten. Wenn die dann so Kita-Schließzeiten haben oder genau während Corona, irgendwie war das auch dann danach, war ja auch so viel plötzlich, in unserer Kita war das auf jeden Fall so, ja, Mittwoch, Donnerstag haben wir jetzt doch nur bis um 12 geöffnet, bla, und die sind diese äußeren Umstände, werden dir so eklig angezogen und die Flexibilität wird so abverlangt, sowohl von außen als auch von den Kindern, als auch dann irgendwie von dir und da so eine Steadiness reinzukriegen, vielleicht ist auch dann die Akzeptanz zu sagen, ey, Struktur, ja, okay, existiert einfach nicht, weißt du, manchmal ist es auch einfach so, wie auf dem Boden legen, ist gekoppelt an, okay, ich akzeptiere jetzt einfach so, wie es ist und atme mich mal kurz in mich hinein und dann gucke ich, wie es weitergeht. Aber das ist einfach, es wird uns wirklich, genau wie du sagst, ey, wir müssen so viele Sachen tragen, aber sobald man sich da halt rausnehmen will, musst du dann halt auch deine Erwartungen runterschrauben. Für dich, für andere und so. Das ist so gemein. Man muss ja ständig Kompromisse eingehen, für sich selber auch, weißt du?
Ja, genau.
Also wenn man jetzt einfach sagen könnte, ja, okay, dann mache ich jetzt, nee, ich mache jetzt einfach mehr Joy, weil ich habe da jetzt einfach Bock drauf. Ja, okay, cool, aber dann fallen andere Sachen hinten ab. Dann hast du auf einmal einen großen Wäscheberg oder dann sagt dein Arbeitgeber irgendwie so, ey, Digi, das geht nicht, du kannst nicht irgendwie einmal die Woche krank machen, weil dein Kind krank ist oder so. Ey, das ist einfach so, man ist irgendwie so gefangen und man kann eigentlich wirklich den Joy, diese Freude oder dieses gute Gefühl für sich, diese komische Zufriedenheit, ich finde es voll schwer, da ein richtiges Wort für zu finden.
Ich finde, Freude ist ein gutes Wort.
Ja, so. Freude ist eigentlich
ein gutes Freude Wort. Freude ist ein gutes Wort. Ja, genau, ich finde, Freude klingt auch ein bisschen nach Arbeit, so. Aber es ist auch so eine gute Arbeit. Also deswegen, so Joy finde ich schon fast, like Joy, ist like I like Joy. Das ist ein schönes Wort, aber Joy finde ich schon fast ein bisschen zu leicht. Ich finde, Freude ist nicht immer leicht, aber Freude ist immer echt und darum geht's, weißt du? Also und Freude, und das ist so, in dem Buch schreibe ich auch ganz viel über so, also bringe ich auch ganz viele buddhistische Narrative. Das kommt daher, dass ich schon seit meinem 18. Lebensjahr praktizierende Buddhistin bin. Ich praktiziere denselben Buddhismus wie Tina Turner, Buddhismus Nichiren Daishonins und das ist ein sehr lebensnah und ein sehr frauenfreundlicher, muss ich auch sagen, Buddhismus. So. Und der sieht durchaus der sieht durchaus, dass das Leben voller Leiden ist. Das ist ja auch eine dieser buddhistischen Sachen. Irgendwie das Leben ist per se erstmal Leiden. Wir werden geboren, wir werden älter, wir werden krank und wir sterben. Das sind die vier Grundleiden, die irgendwann Shakyamuni Buddha so für sich herausgefunden hat. Und da wollte er ja gegen. Aber der hat halt auch gleichzeitig gesagt, dass im Prinzip, also um das ganz kurz zu machen, der Buddha ist das Leben selbst. Und ich so, was soll denn das bedeuten? So.
Frage mich auch gerade.
Genau. Und dann in einer anderen Schrift beschreibt er dem Buddha gibt er dem Buddha vier Attribute. Und das ist Mut, Mitgefühl, Weisheit und Lebenskraft. Das heißt, diese vier Attribute, und das fand ich so toll, ich so, die haben wir alle. Das heißt, ich bin so, wie ich bin, Buddha, wenn ich diese vier Attribute aus mir selbst hervorholen kann. Ich brauche erstmal von außen gar nichts. So, ne? Also, und das fand ich so toll. Und das bedeutet gar nicht mal, dass ich noch mehr innere Arbeit brauche, dass ich noch mehr Yoga machen muss, noch mehr meditieren muss, noch mehr lalalala, sondern in meinem Leben, so wie es jetzt gerade ist, immer zu gucken, hey, was braucht diese Situation jetzt von mir? Muss ich mutiger? Ja. Weißt du so? Kann ich an dieser Stelle mutiger sein? Wie könnte mir das gelingen? Brauche ich mehr Weisheit? So. Wie kann mir das gelingen? Brauche ich mehr Mitgefühl? Mit meinen Kindern zum Beispiel. Manchmal denke ich so, also das fehlt mir jetzt. Warum schon wieder krank?
Fühle ich jetzt gerade gar nicht, was du da hast.
Weißt du? Und woher kriege ich diese Lebenskraft? So, ne? Und das sind, finde ich, auch diese Attribute von Freude. So. Deswegen habe ich Buddha nur noch mit Freude, ne? Also, oder Buddhaschaft nur noch mit Freude übersetzt. Und Freude findet man tatsächlich, und da gibt es sehr viel Literatur dazu, die Kunst ist es, Freude überall zu finden und sich immer auf die Suche nach Freude zu machen, egal in welcher Situation man jetzt ist. Das ist aber wirklich nicht immer einfach. Und mir ist absolut klar, dass wenn jetzt jemand in der tiefsten Depression hängt, das ein richtig krasser Affront ist. Und in dem Fall sage ich nur, ich weiß, und ich weiß auch ganz genau, wie sich das anfühlt, aber ich wünsche mir von solchen Personen zwei Sachen. Einmal, dass sie sich vielleicht erinnern an Momente der Freude. Wir alle hatten mal einen Moment der Freude. So, ne? Also, dass sie sich an die Möglichkeit von Freude erinnern und dass sie die Hoffnung auf die Möglichkeit von Freude nicht aufgeben und damit gehen. Ja. Also das wär so das Einzige. Ich glaube, das finde ich immer noch wichtig, das zu sagen, dass gerade dann, wenn es echt sehr schwer ist, und mir ist total klar, das Leben als Mutter ist hart. Punkt. So.
Ja, genau, Punkt. Das ist es einfach. Es gibt, danach kommt auch einfach gar nichts mehr. Da ist kein Komma. Es ist einfach, das Leben als Mutter ist fucking hart, ey. Aber das macht ja total Sinn, zum Beispiel, du machst ja mit Joy Journaling, davon sprichst du ja auch oder schreibst du ja auch. Das ist ja im Grunde so ein bisschen wie ein Training, oder? Finde ich so. Man schreibt immer mal wieder auf, seine Ziele, seine Hoffnung. Weißt du, dass du so trainierst im Alltag, wo die Freude steckt. Weil manchmal, genau wie du sagst, es ist ja gar nicht so einfach, die Freude zu erkennen. Aber ich glaube, je mehr man den Blick dahin schult, desto besser kannst du ihn ja auch sehen. Und das ist ja auch mega cool, finde ich, nochmal in Bezug auf Kinder. Weil Kinder haben ja auch manchmal so Phasen, wo du merkst, Mann, fuck, denen ist der Joy irgendwie weggegangen. Und es ist Schule, Kita, die werden geärgert, keine Ahnung, die machen irgendeinen Sport, den sie am Anfang geil fanden. Plötzlich merken sie, scheiße, meine Arme sind auf einmal viel zu lang für diesen Sport und ich bin mega frustriert und ich bin gar nicht mehr die Beste, der Beste oder was auch immer. Und weißt du, wenn du selber das für dich besser kannst, kannst du das bei deinen Kindern ja auch als anleitende oder erzieherische Person mehr denen an die Hand geben, wie sie Joy finden können, weißt du?
Ich glaube gar nicht, dass ich meine Kinder so viel anleite. Also wenn sich meine Kinder alles von mir abgucken würden, dann der fuckt.
Geil. Das kenne ich, ey. Okay, Leute, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, vergesst es nicht nachmachen. Danke.
Ich merke zum Beispiel, meine Kleine flucht viel zu viel. Und dann stehe ich dann die ganze Zeit so, mach das nicht, das hört sich nicht gut an. Und die gucken mich an, aber du machst das auch. Ich so,
Ja. Sag nicht so oft Scheiße. Ja, aber du sagst auch ganz oft Scheiße. Ja, stimmt. Scheiße, sag ich wirklich.
Oh Mann, oh. Nein, ich weiß, was das mit dem Joy-Journaling, also einmal hat mir das persönlich total geholfen, ne? Also Sachen aufzuschreiben, weil meine Gedanken, das ist für mich eine Art und Weise, meine Gedanken zu ordnen. Wenn ich, wenn ich sie einfach so galoppieren lasse, dann entgehen mir halt auch ganz viele und manchmal galoppieren sie einfach in die falsche Richtung. So, deswegen schreibe ich sie auf, einfach. Und manchmal, also in dem Buch gibt es ganz viele Anleitungen, irgendwie sich über bestimmte Sachen sehr genau Gedanken zu machen. Und natürlich, das hilft. Aber manchmal, und das ist auch eine Sache, die so erwiesen ist, hilft es auch einfach, das Ganze mal, also wie das Tagebuch als Gedankenmülleimer zu benutzen, so, ne? Und einfach mal alles rauszuschreiben, sich einen Wecker zu stellen oder einen Timer zu stellen für 15 Minuten und 15 Minuten straight zu schreiben, zu malen, zu kritzeln, zu dudeln, zu was auch immer, ne? Oder auch einfach nur Linien zu ziehen und das dann nach diesen 15 Minuten sein zu lassen. Das ist eine gute Art und Weise, den Kopf einmal zu ordnen und auch das Nervensystem zu beruhigen. So. Und diese Sachen wie Gedankenkreisen zu unterbrechen zum Beispiel, ruhiger zu werden und weniger Angst zu haben. 15 Minuten einfach so einen Braindump zu machen, mache ich selbst auch total gerne. Aber wie gesagt, wenn es angeleitet ist, dann bringt es auch was. Aber manchmal hat man einfach nicht die Kappa dazu. So. Manchmal hat man auch nicht diese 15 Minuten. Was machst du dann? So, ich weiß es nicht. Dann machst du es halt nicht regelmäßig 15 Minuten, nur dann, wenn du es irgendwie gerade schaffst. Oder dann, wenn sonst gar nichts mehr geht. Einfach nur alles runterzuschreiben. Vor allen Dingen für Leute, die dann irgendwann um 3 Uhr nachts irgendwie aufwachen, weil Perimenopause. Ja. Dann einfach aufstehen. Das mache ich total gerne. Und dann in der Nacht einfach, ich glaube, das meiste von meinem Buch ist so entstanden. Das heißt aber nicht, aber irgendwann habe ich es dann geordnet. Also tagsüber, nachts habe ich gedumpt und tagsüber habe ich es dann
gehört. Ich wollte gerade sagen, krass, habe ich jetzt eine nächtliche Gedankenkotze
gehört. Das letzte Kapitel ist wirklich genau so entstanden, wie es war. Also da bin ich aufgewacht, habe es gemerkt, bin aufgestanden, dachte, das ist jetzt schön, das will ich jetzt so schreiben und habe nur noch runtergeschrieben. Ja. Und das ist das Kapitel, wo ich selbst jedes Mal irgendwie so Gänsehaut bekomme, weil irgendwie gefühlt war die Wand zwischen meinem Herz und dem Papier nie schmaler. Also da war wenig Kopf dabei, sondern ich habe wirklich nur meinen tiefsten Wunsch für alle, die das lesen, habe ich da reingebracht. So.
Geil. Oh, schön,
ey. Ja, schöner Moment.
Ich fand es auch wirklich, glaube ich sofort. Also ich finde das Buch richtig, richtig cool. Wirklich vielen Dank dafür, dass du das geschrieben hast. Voll geil. Ich fand es auch ganz witzig, dass du, oder spannend, dass du hast ja in Holland gelebt, ne? In Amsterdam, ne? Wie lange warst du da?
Auch 5 Jahre.
5 Jahre, genau. Und ich habe ja auch in Holland studiert und irgendwie Freude fand ich immer, die Holländer haben es irgendwie anders drauf. Ich weiß nicht, ob es die Sprache ist, aber da ist alles, ich fand es ganz spannend, hast du da auch die Freude anders empfunden? Bei den Nederlandskes?
Bei den Nederlanders. Zeg. Also weißt du was ist irgendwie, einmal, und das fand ich wirklich krass oder toll oder bewundernswert, ich weiß es nicht. Mhm. Die Fehlertoleranz ist so viel höher. Mhm. Weißt du, in den Niederlanden kannst du auch glorreich scheitern. So. Mhm. Und ich glaube, dass das hilft, wenn es darum geht, die Freude zu finden. Also sich nicht zu beschweren. So, weil beschweren, ich finde das Wort ja schon so, ne? Also wenn du dich beschwerst, machst du dich ja schwerer, als du vorher noch ist. Also warum sollte ich mir zu meinem sowieso schon beschissenen Zeug nochmal was obendrauf packen? Weißt du, das bringt ja nicht. Mhm. Also sich nicht zu beschweren, sondern zu sagen, oh mein Gott, das war jetzt so oder ist jetzt so. Und dann auch wirklich zu sagen, wie es ist, das ist auch etwas, was die Niederländer machen. Die sagen nicht Jeans, die sagen Spijkerbroek, also Nietenhose. So, die benennen die Dinge immer genau so, wie sie sind. Und das sich zunutze zu machen, so, ne? Also wirklich die Sachen so zu benennen, wie sie sind und damit zu arbeiten, pragmatisch, nicht perfekt. So. Und das ist ja auch das Beste am Wort perfekt. Das erzähle ich immer gerne, weil ich glaube, das haben viel zu wenig Frauen noch gelernt und gehört. Perfekt im Lateinischen bedeutet vorbei. Das bedeutet, dein Leben, wenn dein Leben perfekt ist, dann liegst du unter der Erde. Bumm. Dann ist es auch vorbei. Soll heißen, never aim for perfect. So, auf perfekt, scheiß auf so lebendig wie nur irgend möglich. Und das kann alles sein. So.
Ja.
Und das ist irgendwie dieses Ding, das ist auch die Essenz von Freude, ist so eine gewisse Neugier zu haben für das, was gerade ist. Da geht es gar nicht darum, das noch besser, noch perfekter, noch Dings. Ich verliere jetzt an die Wortfindungsstörung. So, damit sind wir die ganze Zeit so chasing Dreams, weißt du? Damit sind wir immer nur auf der Suche nach irgendetwas, was noch gar nicht ist, anstatt sich mit dem auseinanderzusetzen, wie mein Leben jetzt gerade ist und die Würde, die Schönheit und den Luxus da drin zu finden. Das ist Freunde. Voll. Und das ist viel weniger erschöpfend als das, was wir die ganze Zeit machen, nämlich irgendwie zu gucken, okay, ja, wenn ich ein Haus habe, dann darf ich mir Freude gönnen. Das ist voll für den Arsch. Weißt du, weil dieses Wenn, das kommt eventuell nie. Und wenn es dann kommt,
dann bist du schon wieder einen Schritt
dann
weiter.
Dann bist du erst einen Schritt weiter und dann hast du dich eine ganze Zeit lang bis dahin nicht gefreut. Was für eine Verschwendung.
Ja. Wie dumm.
Wie doof.
Ja, voll, wie dumm. Voll.
Weißt du? Also
dumm.
Das ist voll blöd. Don't do it. Don't do it. Ja. Weißt du? Gönn dir einfach jetzt. Jetzt ist immer.
Ich habe aber noch eine letzte Frage, beziehungsweise einen Wunsch. Weil ich mich an die japanische Methode erinnert habe. Wie hieß die nochmal? Hat die Namen? Keine Ahnung. Ich weiß nur noch japanische Methode. Und die beschreibst du in dem Buch. Das sind so 5 Punkte, glaube ich, die man sich so fragt. Erinnerst du dich? Weißt du, was ich meine?
Die Toyota-Methode.
Die fand ich mega. Ja, und die fand ich so geil. Kannst du die nochmal einmal als Abschluss uns sagen? Hast du die im Kopf, wie die geht?
Das ist ganz einfach. Frag, also.
Ja.
Egal. Also, wenn du keine Lösung weißt auf eine bestimmte Frage, ne? Frag dich 5-mal, warum. Das ist die 5-Why-Methode. Wenn du irgendwie zum Beispiel, was könnte es sein?
Wenn, lass uns mal ein Beispiel suchen, irgend so ein Mama-Beispiel.
Mama-Kids. Genau. Lass mal, genau. Also, okay. Dein Kind, Schulkind, möchte nicht aufs Gymnasium gehen, sondern auf die Realschule. So. Du möchtest dein Kind aber davon überzeugen, dass es aufs Gymnasium gehen möchte. Frag dich 5-mal, warum du das möchtest. Mhm. So, warum möchte ich, dass mein Kind aufs Gymnasium geht? Und beantworte dir diese Fragen 5-mal, um auf den Grund des Problems zu kommen. Die 5-Why-Methode ist eine Methode, um immer auf den Grund eines Problems zu kommen. Und das finde ich so krass gut. Und das hat mir schon so doll geholfen, weil du am Ende des Tages irgendwie immer dabei bist. Du bist erstens, bist du dann immer bei dir? Was kann ich jetzt verändern?
Ja.
So.
Ja.
Und zweitens merkst du, boah, das Problem ist vielleicht auch gar nicht so groß, wie ich jetzt irgendwie die ganze Zeit gedacht habe.
Ja, ja. Ja, die fand ich nämlich auch richtig geil. Warum willst du, dass dein Kind aufs Gymnasium geht? Keine Ahnung. Weil ich möchte, dass es eine gute Schulbildung erhält. Warum? Weil, warum? Weil, so geht es ja dann im Endeffekt. Genau. Ne? Und dann kannst du noch 5-mal fragen. Ja, fand ich mega helpful und ist, glaube ich, ein ganz cooler Abschlussmitgeber hier für unsere ZuhörerInnen. Es gibt bestimmt 5 Männer, die uns zuhören. 5, 6 Typen sind bestimmt auch dabei. Ja. Oder die im Auto sitzen und denken, oh scheiße, jetzt muss ich das wieder anhören. Ey, aber egal, ich bin Seelenfrieden hier.
Schreibt auf jeden Fall. Weißt du? Man kann auch bestimmt E-Mails schreiben und so, ne? Warum habt ihr diese Folge gehört?
Milka, thank you very much.
Sehr gerne.
Geil, dass du da
Schick
warst.
Schick mal ein Foto cool, von deinem Hund.
Ich guck gleich mal. Ich habe noch welche, die lebt leider nicht mehr, ist ja schon länger her. Aber sie war eine ganz treue Seele und ihre Überreste, die liegen noch im Garten von meinen Eltern. Da ist sogar noch so ein Kreuz und da steht leider dein Name drauf. Aber du bist es nicht, es ist dein gewesen.
Davon musst du voten. Die perfekte Milka.
Stimmt. Perfekt. Ey, Lebensende. Geil. Oh, schön.
How it started,
vielen, vielen Dank.
How it ended. Geil. Alright. Hat mich sehr gefreut.
Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit Milka und mir und hört nächste Woche wieder rein. Abonniert gerne den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Kommentiert außerdem fleißig hier bei Spotify oder bei Instagram und folgt uns vor allem dort auf echtemamas.ehrlichgesagt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Nora.